und herzlich willkommen zu unserem zweiten Investoren-Podcast. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Michelle Schaller und auch heute darf ich wieder mit CEO und Gründer Pascal Klein von der Pyrum Innovations AG über das aktuelle Geschehen rund um Pyrum sprechen. Hallo Pascal.
Ja, hallo Michelle. Danke für die kurze Einleitung und hallo alle Aktionäre und Pyrum-Interessierten, die sich diesen Podcast anhören. Ist ja jetzt schon der zweite. Ich entschuldige mich auch ein bisschen, dass es eventuell aktuell in den Medien ein bisschen ruhig um uns war, aber das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen, weil wir sehr, sehr viel zu tun haben. Also im Moment boomen alle Projekte, an denen wir arbeiten, aber dazu gleich sicherlich mehr, da Michelle sicherlich ein paar Fragen vorgestellt hat.
Genau, so sieht es aus. Und zwar starten wir mit einem Thema, die viele Aktionäre in den letzten Monaten sehr begleitet hat, und zwar die Mahl- und Pelletieranlage. Kannst du uns einen kurzen Einblick über den Status geben und was der Umbau, der im Sommer stattfinden soll, zu Pyrum beitragen wird?
Ja, also ich hole mal ein bisschen weiter aus und erzähle, wie es im Werk in Dillingen gerade steht. Also der Schredder läuft super. Wir sind jetzt wirklich so in den Detailverbesserungen, um noch ein paar Prozent mehr an Leistung hinten rauszuholen. Aber eigentlich läuft der super. Die Pyrum-Anlagen und das, was wir eigentlich erfunden haben und worum es bei Pyrum geht, laufen auch super. Da sind wir auch bei der Optimierung der letzten Prozente hinten, um noch ein bisschen mehr rauszukriegen, als wir ursprünglich mal gedacht haben und um die Wartungszeiten zu verkürzen und um die Betriebszeiten noch zu verlängern. Also da ist wirklich schon das Detail des Details. Kraftwerk sieht ähnlich aus, also das Kraftwerk läuft mittlerweile auch sehr stabil. Und da sind wir wirklich auch so bei Kleinigkeiten. Aber das sind Kleinigkeiten, die werden nie enden. Also ich glaube, wir werden noch in 3, 4 Jahren werden uns noch Kleinigkeiten auffallen, die wir verbessern können. Was die Mahl- und Pelletieranlage angeht, da ist sehr, sehr viel verändert worden in den letzten 8 Monaten, würde ich sagen. Und hier würde ich gerne erklären, es gibt 3 Sachen, die man bei so einem Werk hinbekommen muss. Und das erste ist die Produktqualität, das heißt, das, was hinten rauskommt, muss gut sein, verkaufbar sein und die Kunden wie Schwalbe, Conti etc. müssen bereit sein, den Preis zu bezahlen für das Produkt, was hinten rauskommt. Und das ist das Schwerste zu erreichen und das haben wir jetzt geschafft bei der Mahl- und Pelletieranlage. Also hinten kommt Material raus, was gut ist, was verkaufsfähig ist. Und das war auch bei der Pressemeldung unserer letzten im Mai die Hauptmessage und da hätte ich gehofft, dass das besser aufgenommen wird von den Aktionären, weil das war wirklich einer der wichtigsten Meilensteine der letzten Monate, wenn nicht sogar des letzten Jahres. Wir bekommen aus der neuen Mahl- und Pelletieranlage qualitativ hochwertiges Material raus, was wir verkaufen können. Das wird jetzt auch im Mai von Continental bestätigt und wird ab jetzt auch gekauft. Und ich würde sagen, das macht mehr wie 50%, wenn nicht sogar 60% der Qualität der Anlage aus, dass das Produkt hinten in der richtigen Qualität rauskommt. Der zweite Punkt, den man erreichen muss bei so einer Anlage, ist, dass das wiederholbar ist, also dass der Prozess stabil läuft, dass es nicht Glück ist, dass mal was Gutes rauskommt, sondern dass das täglich und stabil wiederholbar ist. Also dass man jeden Tag produziert und jeden Tag kommt gutes Material raus. Also eine sozusagen Prozesssicherheit, eine Prozessstabilität. Und erst wenn man die erreicht hat, kann man auch so ein Audit bestehen, weil eine Continental kauft kein Material, das nur mal auf gut Glück gut hinten rauskommt. Denn das muss wiederholbar über Wochen nachgewiesen immer stabil rauskommen. Und deswegen war der ursprüngliche Betrieb, den wir hatten, eine Stunde produzieren, eine Stunde nicht, eine Stunde produzieren, eine Stunde nicht, war kein stabiler Prozess und deswegen haben wir dadurch auch keine Abnahme bekommen. Jetzt produzieren wir stabil mit 750 Kilo die Stunde, nonstop, ohne Pausen dazwischen. Und somit würde ich sagen, das sind die nächsten 30-40% zum Abschluss einer solchen Anlage. So, und was jetzt fehlt, sind die letzten 10%, würde ich sagen. Und das ist, dass hinten auch die Menge rauskommt, die man ursprünglich geplant hat. So, die Mahlanlage und die Pelletieranlage packen beide die Menge. Das Problem ist nur die Fördertechnik dazwischen. Die mussten wir jetzt so bremsen, um qualitativ stabil produzieren zu können, dass wir halt eben nur grob ein Drittel bis Hälfte, also das sind 750 Kilo die Stunde, an Material durch die Fördertechnik transportieren können. Weil ansonsten wird das Material zu stark aufgewirbelt und wird zu stark mit Luft versetzt. Und dann kann man es in der Pelletieranlage nicht richtig dosieren und muss wieder warten. Und das wollen wir ja verhindern. Und die Lösung ist so simpel, wie man sich sie vorstellen kann. Es ist einfach nur, wir haben jetzt ein Fördersystem und jetzt wird im Sommer werden 2 zusätzliche Fördersysteme eingebaut. Also anstatt, dass wir ein Rohr haben zwischen der Mahl- und Pelletieranlage, kommen jetzt 3 Rohre zwischen die Mahl- und Pelletieranlage. Und durch alle 3 Rohre wird das Material dann langsam transportiert und dann sollten wir eigentlich problemlos auf die Menge kommen, die geplant ist.
Super, vielen Dank für den Einblick. Jetzt gehen wir mal weiter zu einem anderen Projekt, und zwar nach Perlbeech. Jetzt hat der Spatenstich im letzten Jahr stattgefunden und ich glaube, es läuft momentan nicht so schnell, wie wir das alle erwartet haben. Kannst du uns einen Einblick da geben, woran es liegt und wann es sichtbare Fortschritte gibt?
Ja, also Perl läuft sehr viel im Hintergrund. Ich glaube, viele wollen sehen, dass da Bagger rollen. Wenn die Bagger rollen, dann geht es relativ schnell. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, und das ist das, was ich hoffentlich gut genug kommuniziert habe in den letzten Monaten, die Mahl- und Pelletieranlage war der Key Factor, wie man so schön sagt, oder das Ding, was wir beweisen mussten. Also es investiert kein Investor in ein Pyrumwerk und man bekommt auch keinen Kredit von einer Bank, wenn das Werk in Dillingen nicht komplett läuft. Jetzt, seit Mai, läuft das Werk in Dillingen komplett, inklusive Mahl- und Pelletieranlage. Und selbst die Investoren, Kunden und Banken verstehen jetzt, okay, es ist abgenommen, Endprodukt, was rauskommt, wird verkauft, bringt das Geld, was im Businessplan geplant wurde. Und die Fördertechnik ist zwar gebremst, aber die wird jetzt einmal einfach dreimal hingesetzt und dann hat man ja die geplante Menge. Das hat jetzt dazu geführt, dass jetzt im Mai oder Anfang Juni alle Projekte wieder von der Finanzierungsseite wieder stark Fahrt aufgenommen haben. Sprich, die Bankengespräche sind jetzt in der Phase, dass die Verträge vorbereitet werden, dass wir die kurzfristig dann unterschreiben können. Das betrifft auch Perl. Damit wir aber die ganze Zeit nicht untätig waren, haben wir etwas getan, was wir eigentlich erst in ein paar Jahren machen wollten, aber es jetzt vorgezogen haben. Und zwar ein sogenanntes Value Engineering. Das heißt, wir haben alles, was wir in den letzten Jahren gebaut haben, nochmal in Frage gestellt und haben geschaut, wo kann man Kosten sparen. Müssen alle Wasserleitungen aus Edelstahl sein oder kann man die auch aus Kunststoff machen oder müssen die Rohre, mit denen das Ruß nach der Pyrolyseanlage rüber in die Mahl- und Pelletieranlage transportiert werden, müssen die Rohre aus Edelstahl sein oder kann man die vielleicht sogar aus Gummi machen, dass wir vielleicht selbst irgendwann sogar recyceln können, wenn die irgendwann mal nicht mehr gut sind. Und das haben wir jetzt gemacht und das hat zwei Ziele. Ziel Nummer eins ist natürlich, dass die Anlage günstiger wird. Oder, muss man leider auch sagen, aufgrund der hohen Preissteigerungen der letzten Jahre und auch Monate durch Kriege, wie zum Beispiel der Krieg im Iran, haben viele Sachen teurer gemacht. Und deswegen mussten wir auch gucken, dass das Budget, was wir haben, für Perl reicht. Und deswegen war das Value Engineering jetzt auch notwendig. So, mit dem Value Engineering sind wir jetzt Ende Juni fertig. Das kompensiert hoffentlich die Mehrkosten, die jetzt in den letzten Jahren entstanden sind durch Preissteigerung jeglicher Art. Aber der zweite Punkt des Value Engineerings ist auch, wie baue ich die Anlage schneller? So, also das, die Zeit, die wir jetzt verloren haben, wegen Mahl- und Pelletieranlage war noch nicht fertig und deswegen waren die Finanzierungsgespräche auch teilweise pausiert für ein paar Monate, hoffen wir dann jetzt beim Bau wieder reinzuholen. Das geht auch, indem man mehr Sachen im Werk schon vormontiert und quasi fertige Module dann nachher auf der Baustelle zusammensteckt. Das haben wir jetzt auch in dem Value Engineering gemacht. Und ja, wir haben jetzt, wie gesagt, grob ein halbes Jahr verloren, weil die Mahl- und Pelletieranlage länger gebraucht hat wie geplant. Aber wir haben es ja jetzt endlich. Und mit dem Audit von Conti ist das ja jetzt auch bestätigt. Und wir haben die Zeit halt eben jetzt sinnvoll genutzt, um die Anlage zu optimieren, kosten- und bauseitig. Und wenn alles gut läuft, sparen wir dadurch auch wieder 3-4 Monate beim Bau.
Vielen Dank. Werden diese Erfahrungen auch zukünftigen Projekten zugutekommen? Zum Beispiel jetzt im Hinblick auf Griechenland, Tschechien. Wie ist da aktuell der Status und wie sind die nächsten Entwicklungen?
Ja klar, also die Modifikationen jetzt beim Bau kommen für alle Projekte natürlich in Betracht. Also wir sparen dadurch Geld. Hoffentlich erfüllen wir dadurch auch die aktuellen Planzahlen besser wie erwartet. Ich meine, wir wollten das immer machen mit diesem Value Engineering, hatten aber nie die Zeit, dies zu tun. Und da muss man wirklich sagen, dank der erfolgreichen Kapitalerhöhung im Dezember hatten wir jetzt auch die Möglichkeit, dies zu tun, was uns pro Werk Millionen einsparen wird. Und deswegen ist es jetzt wichtig gewesen, das jetzt auch vor Perl zu machen. Haben wir jetzt gemacht. Und in Tschechien sieht es aktuell so aus, da hätte sollen Anfang des Jahres der Kaufvertrag unterschrieben werden, gleichzeitig mit der Bankenfinanzierung. Und wie das leider so ist manchmal mit Banken kommen dann manchmal auf neue Ideen, was sie gerne noch hätten. Und es sieht in Tschechien so aus: Wir sind ja mit 49% beteiligt, SUAS mit 51%. Pyrum bringt die Technologie und das Know-how mit und die Patente. SUAS bringt das Grundstück und die Finanzierung mit. So, und wir selbst, Pyrum, wir waren wenig in den Finanzierungsgesprächen mit der Bank involviert. Aber es wurde uns auch immer suggeriert, dass es keine Patronalserklärung von den Aktionären geben muss. Und dann kam auf einmal der Moment im Januar, dass die Bank doch eine Patronalserklärung haben wollte. Für die, die nicht wissen, was das ist, heißt quasi SUAS und Pyrum haften unendlich, falls das Werk in Tschechien teurer wird. Und ehrlich gesagt, das konnten wir als Vorstände der Pyrum keineswegs unterschreiben. Also wir hätten quasi einen Blankoscheck ausgestellt an die Bank in Tschechien und hätten Unsummen an Geld nachschießen müssen, wenn irgendeine Sache in Tschechien schiefgegangen wäre. Und das hätte Worst Case die Firma kosten können. Und ich hoffe, das versteht jeder Aktionär, dass wir als Pyrum-Vorstand das nicht akzeptieren konnten. Und deswegen sind wir mit der Bank in Tschechien hart ins Gericht gegangen und haben gekämpft für diese Position. Und wir haben auch eine Lösung gefunden. Das hat halt eben ein paar Monate gedauert. Also es ist so, wir haben jetzt keine Patronalserklärung mit unendlicher Nachfinanzierungspflicht und die auch nicht binnen 14 Tagen, weil das war auch so ein Wunsch der Bank, dass wir quasi jede Summe binnen 14 Tagen nachfinanzieren müssen, was unmöglich ist. Also wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden, mit dem alle Parteien leben können. So, und seitdem dieser Kompromiss gefunden ist, das war ungefähr im Mai, sind wir jetzt bei den ganzen Beschlüssen, die beschlossen werden müssen. Es braucht einen Aufsichtsratsbeschluss auf Seite SUAS, Vorstandsbeschluss Seite SUAS, auf Seite Pyrum. Es sind Unmengen an Verträgen zu unterschreiben jetzt mit der Bank, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir hoffentlich demnächst verkünden können, dass da jetzt endlich alles unterschrieben ist, weil gebaut wird in Tschechien ja schon. Also die Anzahlungen haben wir ja alle schon geleistet. Pyrum hat schon den ersten Teil des Eigenkapitals eingezahlt und SUAS auch. Und die vorbereitenden Erdarbeiten laufen da schon. So, und die Frage war ja auch, was ist mit Griechenland?
Genau.
Griechenland ist dasselbe Problem, wie wir auch in Perl und in Tschechien hatten. Jeder wollte sehen, dass die Mahl- und Pelletieranlage richtiges Material produziert, was auch verkaufbar ist und das auch stabil. So, das hat in Griechenland, haben wir denen jetzt ja auch nachgewiesen. So, und jetzt wird mit hoher Geschwindigkeit an den Ausschreibungen gearbeitet. Weil vieles wird in Griechenland ja lokal bestellt, also die Fundamente, die Erdarbeiten, auch der Stahlbau, den schicken wir nicht von Deutschland nach Griechenland, der wird dort unten lokal gemacht. Und dafür hat der griechische Kunden einen EPC-Contractor da unten beauftragt, der jetzt alles ausschreibt. Also der ist gerade im Angebote einsammeln für alles zu machen. Und da läuft ja auch eine Förderung von der Europäischen Investitionsbank, von der EIB. Und diese Förderung muss auch dieses Jahr abgerufen werden. Also da ist jetzt Ziel, dass spätestens Ende Q3, Anfang Q4 aufs Werk bestellt werden kann. Und dass bis dahin alle verbindlichen Angebote vorliegen. Also bis zur letzten Schraube. Und das ist viel Arbeit im Moment. Man darf nicht vergessen, Pyrum hat die letzten paar Jahre ein Werk gebaut in Dillingen vor der Haustür. Und jetzt bauen wir quasi parallel Tschechien, Griechenland und Perl und dann noch in drei Ländern. Also es wäre schöner gewesen, die ersten drei Werke wären in Deutschland. Es sind auch viele Sachen, die sind halt eben in Tschechien und in Griechenland komplett anders wie hier in Deutschland, obwohl wir ein vereinigtes Europa sind. Und dann haben wir viel gelernt. Also ich sehe der Sache jetzt mit Unitank in Emleben beispielsweise viel entspannter entgegen, weil da wissen wir relativ genau, was wir tun und da gibt es wenig Überraschung.
Jetzt ist es so, Pyrum existiert schon relativ lange. Dementsprechend existiert auch TRD-1 relativ lange. Nun wurde aber gesagt, wir brauchen einen Redesign für den ersten Reaktor. Die Frage, ist das wirklich notwendig? Warum ist es notwendig? Und wird es auch Auswirkungen auf andere Projekte haben?
Also da hab ich selbst gelesen, dass es da scheinbar in Foren viele Diskussionen dazu gibt. Die Message ist, glaube ich, falsch angekommen. Also der Reaktor wird nicht redesigned. Also der Reaktor, den es heute gibt, in Linie 2 und Linie 3, wird auch in Perl, die drei Reaktoren, werden wie TRD-2 und TRD-3 sein. Genauso in Tschechien, genauso in Griechenland. Also der Reaktor, so wie er aktuell in Dillingen läuft, in Linie 2 und 3, ist super und wir sind super zufrieden mit dem Reaktor. Nur TAD1, die erste Anlage, ist kleiner. Der Turm ist einfach kleiner. So, und der Reaktor aus TAD1 ist jetzt über 10 Jahre alt. Und so ein Reaktor hat eine Lebenserwartung von 10 Jahren. Jetzt kann man, wenn man kritisch ist, sagen, der ist ja in den 10 Jahren nicht immer gelaufen. Ist richtig, aber dafür ist er in den 10 Jahren schwer, wie soll ich es sagen, er wurde halt eben an seine Grenzen gebracht. Also der Reaktor aus THD1 war unser erster großtechnischer Prototyp und der wurde genauso rangenommen wie ein neues Auto, was entwickelt wurde, was durch die Wüste von Nevada fahren muss, was in Sibirien bei minus 40 Grad laufen muss. So wurde unser Reaktor THD1 wurde an alle Grenzen gebracht, die man denken konnte. Und er hat viel mitgemacht. So, und der Reaktor ist eigentlich, muss ich sagen, er ist an seinem Lebensende und ihn weiter so zu betreiben, wäre auch zu gefährlich. Und ich glaube, kein Aktionär will irgendwann lesen, dass THD1 explodiert ist oder gebrannt hat. Das will keiner. Und deswegen haben wir ja entschieden, wir machen THD1 neu. So, jetzt passt aber Reaktor aus THD2 oder THD3, unser neuer finaler Serienreaktor, passt einfach nicht in THD1 rein, weil er zu groß ist. Und das ist dieses Redesign. Wir nehmen unseren existierenden Serienreaktor und machen ihn ein bisschen kleiner. So, und das geht halt eben nur bedingt und deswegen muss der Turm ein bisschen umgeplant werden, damit der Reaktor, der eigentlich zu groß für THD1 ist, trotzdem irgendwie reinpasst. Und das meinen wir mit Redesign. Also der Reaktor wird nicht eigentlich prinzipiell gar nicht verändert. Es ist nur ein Platzproblem, dass er irgendwie in THD1 reinpasst. Wir wollen natürlich nicht den ganzen Turm abreißen und ihn neu bauen, weil das wäre viel zu teuer.
Verständlich. Vielen Dank für die Erklärung. Jetzt betrachtet man, wenn man bei Pyrum sieht, zuerst die Projekte. Aber es passiert ja auch viel hinter den Projekten. Kannst du uns einen Einblick darum geben, was passiert im Hintergrund? Warum ist auch Felix Magath für uns momentan so wichtig und was spielt er für eine Rolle?
Ja, also wir haben ganz viele Bausteine im Hintergrund. Es kommen unglaublich viele Regulatoriken neu raus in den nächsten Jahren, die uns extrem betreffen, wie zum Beispiel die End-of-Life-Vehicle-Regulation, wo wir jetzt schon seit 2 Jahren dafür kämpfen, dass unsere Endprodukte auch in der Verordnung anerkannt werden. Bedeutet, Neufahrzeuge müssen eine gewisse Recyclingquote haben. Und wir wollen natürlich, dass die Ruße und die Öle, die Pyrum herstellt, in die Recyclingquoten reinzählen der Neufahrzeuge. Und da hoffen wir, dass wir demnächst positive Ergebnisse aus Brüssel hören. Wir haben gekämpft, wie wir konnten. Da hat uns Felix Magath auch viel geholfen, weil er ist halt eben unser Markenbotschafter und er kann halt eben manche Politiker direkt auf dem Handy anrufen, damit wir mal gehört werden. Und er eröffnet halt eben Türen, die andere nicht öffnen können. Wir haben auch wirklich, obwohl ich mich da lange dagegen gesträubt habe, auch jetzt Lobbyarbeit in Brüssel betrieben. Man muss es einfach tun. Ich habe gelernt, Lobbyarbeit ist eigentlich nicht so, wie man es sich vorstellt. Da werden keine Politiker bestochen oder man manipuliert da keine Politiker. Man bringt den Politikern was bei. Weil die Politiker haben so viele Themen auf dem Tisch, die können gar nicht alles verstehen. Und im Endeffekt, das, was man macht als Lobbyarbeit in Brüssel, ist erklären, wieso, weshalb, warum. Und vor allem, wieso sind wir da und was können wir machen. Und wenn man den Politikern das mal ein bisschen erklärt, verstehen sie, ja, das ist ja absolut sinnvoll. Also man hat Abfall aus alten Autos, aus Altreifen, aus Gummiabfällen, macht da draußen Öl und aus dem Öl kann man wieder neue Autos machen, neue Armaturen, Brette, Sitze, Reifen etc. Dafür ist die ELVR ja sogar gedacht. Also muss das ja auch rein. So, und das muss man aber erklären. Und da gibt es halt eben Lobbys, die arbeiten dagegen, die dann wenig gute Argumente haben, die einfach ihren Willen durchgesetzt haben wollen. Und die das dann mit Macht versuchen. Und da muss man halt eben kämpfen. Haben wir viel getan. Es kommt die Eco-Design-Richtlinie. Die Eco-Design-Richtlinie regelt, wie Produkte hergestellt werden müssen. Und Reifen kommen jetzt dieses Jahr neu in die Eco-Design-Richtlinie mit rein. Und deswegen kämpfen wir als Pyrum auch, dass da unsere Positionen mit reinfließen. Dass halt eben neue Reifen auch aus unserem Ruß gemacht werden dürfen. Und dass Reifen auch recycle-fähig sein müssen. Und dass unser Verfahren auch anerkannt wird in den ganzen Quoten. Und das ist viel Arbeit. Und wir wollen natürlich in Zukunft nicht nur Ruß an Schwalbe oder Continental verkaufen. Wir wollen ja viele Werke bauen und viele Werke bedeutet viele Abnehmer. Und deswegen reden wir sehr viel im Hintergrund mit Reifenherstellern. Und damit das jeder auch mal versteht, man geht nicht heute zu einem Reifenhersteller und verkauft dem morgen unser Recovered Carbon Black, unser Recycling-Ruß. Vom Erstkontakt, bis die alles getestet haben in ihren Laboren, bis die Testgummimischungen hergestellt haben, bis sie die ersten Testreifen hergestellt haben und die ausprobiert haben, vergehen 2 Jahre locker. Und das machen wir jetzt schon seit Jahren. Und ich hoffe, dass wir auch demnächst ankündigen können, dass wir einen neuen großen Reifenhersteller haben, der unsere Ruße einsetzen kann. Mehr dazu dann demnächst. Aber nur, dass Sie wissen, da läuft sehr viel im Hintergrund. Und das ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber da sind wir halt eben auch dran. Und ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Es gibt noch viele andere Sachen im Hintergrund. Personalaufbau, neue Fachleute einstellen, Leute, die sich auch mit Regulatoren im Ausland auskennen, weil wir ja Werke in immer mehr Ländern bauen. Aber das wird jetzt zu viel, da alles zu erklären, was im Hintergrund läuft. Wir haben gut zu tun.
Vielen Dank. Gibt es zum Schluss noch etwas, was du den Aktionären mitgeben möchtest?
Ja, also ich mache mir oft Gedanken, was die Aktionäre denken, ob es den Aktionären zu lange dauert. Und mir dauert es ja selbst immer alles viel zu lange. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Aber was uns allen bewusst sein muss, ist, was Pyrum macht, ist ein Longshot. Das heißt, was wir hier tun, ist eine Technologie für die nächsten Jahrzehnte oder vielleicht sogar Generationen. Im Endeffekt, was wir hier entwickeln, hat Jahrzehnte gedauert, um entwickelt zu werden, wird aber auch noch in Jahrzehnten da sein. Natürlich wird die Technik immer ein bisschen verbessert, aber wir bauen hier einen komplett neuen Industriezweig auf und eine komplett neue Industrietechnik auf. Das ist eher vergleichbar mit der Entwicklung von einem Raumschiff, was auch nicht irgendjemand in seiner Hinterhofwerkstatt in 2 Jahren kopieren kann. Und im Moment ist halt eben dieser große Hype auf KI, Chips, Software etc. Wir dürfen aber nicht vergessen, was heute der beste Chip der Welt ist oder der beste Rechner, ist in 6 Monaten schon wieder alt. So, und das, was wir machen, ist halt eben anders. Bei uns dauert die Entwicklung halt eben ein paar Jahre, aber dafür hat man auch Jahrzehnte davon. Und das darf man halt eben bei dem ganzen KI-Boom und Chip-Boom nicht vergessen. Wenn die besten Chip-Hersteller in 2 Jahren alt sind, gibt es uns immer noch und unsere Technik ist immer noch im Frühling ihrer Existenz. Und das vergessen manchmal manche Aktionäre. Und das muss ich mir selbst manchmal sehr sagen, damit ich es nicht vergesse. Von daher wollte ich das noch einmal mitgeben. Und was ich auch in den ganzen Gesprächen in den letzten Monaten mit den Politikern gelernt habe, ist, unser Narrativ ist falsch. Also wir treten zu sehr auf als der Reifenrecycler oder der grüne Reifenrecycler. Sind wir, stimmt ja, ist ja nicht gelogen, ja. Aber politisch ist aktuell eine andere Message viel wichtiger. Und zwar ist, dass Pyrum ein Lieferant systemkritischer Rohstoffe ist. Eigentlich, wir stellen ja Öl her, wir stellen Ruß her, wir stellen Gas her. Drei der mitunter wichtigsten Rohstoffe, die wir brauchen. Und das hat der Krieg in der Ukraine gezeigt, wo es kein Gas mehr gab, mit der Pipeline von Gazprom, ob es jetzt die Straße von Hormuz war. Jeder merkt immer wieder hier in Europa, wie abhängig wir sind von Rohstoffimporten. Und wir können das selbst herstellen. Im Endeffekt, wir sind Hersteller dieser Rohstoffe. Aus was wir die herstellen, ist fast egal. Weil die Tatsache, dass wir das aus Abfall noch obendrauf herstellen, ist ja eigentlich noch Sahnehäubchen obendrauf. Und deswegen werden wir jetzt auch bei unserer Kommunikation viel mehr darauf achten, dass wir nicht einfach als Reifenrecycler dargestellt werden, sondern als Lieferant systemkritischer Rohstoffe. Und das werden Sie sicherlich auch in unserer Kommunikation in der Zukunft merken, dass wir da mehr den Fokus drauf legen, dass die Politik und auch die Allgemeinheit merkt, das ist halt eben, Pyrum ist nicht nur ein Reifenrecycler, die stellen mitunter die systemkritischsten Rohstoffe her, die Europa unabhängig von Importen macht.
Mit diesen Worten kommen wir auch zum Ende des heutigen Podcasts. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und auch vielen Dank für die ganzen Fragen, die Sie uns stellen. Wir ernähren uns jetzt mit aktuell großen Schritten der Hauptversammlung und würden uns auch sehr freuen, Sie dort willkommen heißen zu können. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und überlasse die letzten Worte an Pascal Klein.
Ich freue mich auch, Sie auf der Hauptversammlung zu sehen. Es ist immer schön, mit Aktionären sich direkt auszutauschen. Und wie gesagt, wir versuchen ja immer alle Fragen so gut es geht zu beantworten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.